Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sie lachte gern und viel mochte Stegreif-Reimwettbewerbe, Jazz- und Seifenopern. Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska. Am Sonntag wäre sie 100 Jahre alt geworden und wir sprechen gleich über ihr Werk und wie es in unsere Gegenwart hineinwirkt. Wisława Szymborska ist sicher die berühmteste polnische Lyrikerin. Ihre Gedichte werden bis heute viel gelesen. Die Literaturnobelpreisträgerin wäre am 2. Juli 100 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass sind auch noch mal einige Bücher über sie und mit ihren Gedichten neu aufgelegt worden. Ich bin jetzt mit Dagmara Kraus in Straßburg verbunden. Sie ist Juniorprofessorin am Literaturinstitut in Hildesheim. Sie übersetzt und ist selbst Lyrikerin. Und ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, herzlich willkommen. Dagmara Kraus.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja selbst Jahrgang 1981 geboren, in Polen noch. Sie sind aber dann in Deutschland in die Schule gegangen. Erinnern Sie sich noch, wie Sie Szymborskas Gedichte kennengelernt haben?
Oh ja, daran erinnere ich mich sehr genau. Und zwar war das wieder in Polen auf Reisen natürlich, die trotz aller widrigen Umstände immer möglich waren, aber da Familie zurückgeblieben war in Polen und nur ein Teil emigriert war, hatte ich immer Kontakt zu einer mich sehr inspirierenden Tante, meiner Patentante, die Polonistin ist und mittlerweile schon recht alt und die mich versorgte und bis heute versorgt mit zeitgenössischer polnischer Lyrik. Ich habe über sie vor allem weibliche Stimmen kennengelernt, Anna Świerczyńska, Małgorzata Hilar oder Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, aber eben auch Szymborska. Und ich erinnere mich an eine sehr schöne Ausgabe, eine zweisprachige Ausgabe, die sie mir einmal schenkte, nämlich 100 Gedichte, 100 Wiersche, 100 Pociech, 100 Freuden. Eine Ausgabe, die damals noch Karl De Decius zu verantworten hatte, was die Übersetzung anbelangt. Und ja, das war sicherlich nicht der erste Kontakt, denn man kannte diesen Namen und es wurde ja auch hin und wieder etwas von ihr zitiert und war ja auch immer wieder zu lesen. Es wird ja jetzt der Briefkasten veröffentlicht bei Suhrkamp, also das kannte man schon und verfolgte das und somit war der Name durchaus in Umlauf, allerdings längst nicht so bekannt, wie sie das dann wurde nach dem Nobelpreis.
Mm, aber das ist ja ohnehin erstaunlich, dass jemand mit Lyrik so bekannt wird. Was denken Sie, woran das liegt bei ihr? Wie ist ihr das gelungen oder was macht ihre Gedichte so besonders?
Ja, also ich glaube, dass Lyrik oder Poesie im slawischen Sprachbereich oder überhaupt im osteuropäischen Sprachbereich, im osteuropäischen Bereich einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland etwa. Wobei sich das ja gerade oder schon seit einigen Jahren auch ein wenig zu ändern scheint. Allerdings, ich denke gerade in Ländern und Staaten, in denen freie Meinungsäußerung nicht üblich war, konnte man ja in Gedichten Dinge, in Gedichten Aussagen verstecken, die von den Apparatschiks nicht gesehen, nicht gelesen worden, gelesen wurden. Gleichzeitig konnte man immer behaupten, nein, dass diese Interpretation ist falsch und so konnte man Dinge einschleusen, Wahrheiten einschleusen und weitergeben an die Zeitgenossen, an die kritischen Zeitgenossen, wie es vielleicht in der Prosa oder natürlich in den Zeitungen oder überall anders nicht möglich war. Selbst auf der Straße musste man ja aufpassen, was man sagt. Und darum denke ich, das ist vielleicht einer der Gründe. Andererseits gibt es im slawischen Bereich einfach eine andere Tradition, auch eine Tradition des Deklamierens von Gedichten, die zu einem gewöhnlichen Abendessen gehören können. Es ist hat einen anderen Stellenwert tatsächlich. Und so denke ich, dass sie auch darum vielleicht es leichter hatte als jemand Gleichwertiges im deutschsprachigen Bereich, um so groß zu werden, wie sie es dann auch in ihrem Heimatland wurde.
Sie haben es ja schon gesagt, sie hat so versteckte Andeutungen oder Anspielungen auch politischer Art. Sie war ja auch politisch engagiert und hat sich Anfang der 80er gegen das Kriegsrecht in Polen engagiert. Würden Sie sagen, dass sie eine politische Lyrikerin war?
Also ich denke, untergründig kann man sicherlich sehr viel Politik lesen aus ihren Gedichten. Und sie war ja auch mit einem später abgesetzten, aber doch politisch tätigen Autor zusammen, der immer, wenn man Briefe liest, sieht man, wie tragisch und furchtbar die Situation in Polen ist, zu der sie sich optimistisch und irgendwie eher blumig äußert, er aber das Tragische ganz offen legt. Und man hat natürlich aufgepasst, was man sagte, so ging es auch Miron Białoszewski, um das Dichten dichten sein zu lassen und die Möglichkeit, die ihr gegeben war, weiter zu schreiben, nicht in Gefahr zu bringen. Darum glaube ich, sie war eine politische Dichterin, allerdings war das in der Dichtung durchaus sehr versteckt und vorsichtig eingestreut, was da an politischen Messages zu suchen wäre.
Sie hat sich ja auch um den literarischen Nachwuchs gekümmert, das gerade ein Band bei Suhrkamp erschien mit Anregungen für angehende Literaten, dass sie so zeigt, sie sich so als launische Kommentatorin. Hat sie denn, würden Sie sagen, dass sie nachfolgende Generation, also auch sie zum Beispiel, stark geprägt hat?
Ja, also ich denke, sie hat vielleicht viele Dichterinnen und Dichter tatsächlich verunmöglicht, weil sie eine sehr, sehr radikale Kritikerin war, eine fast brutale Kritikerin, gleichzeitig eine sehr witzige, humorvolle, und ja, wenn man mit Kritik umgehen konnte, dann hat sie einen vielleicht nicht verunmöglicht, sondern hat gerade ein Werk auf den Weg gebracht, das es so nicht gegeben hätte, aber Generationen beeinflusst mit Sicherheit. Ich kann vielleicht ein großes Beispiel nennen, Stanisław Barańczak, der nicht nur von Miron Białoszewski sehr beeinflusst war, über den er eine Dissertation schrieb, aber einen fast lebenslangen Briefwechsel, beziehungsweise was das literarische Leben anbelangt, mit ihr führte über mindestens 40 Jahre und in seiner Lyrik vielleicht nicht, also keine Szymborska-Lyrik schrieb, aber sie für die größte polnischsprachige Lyrikerin des 20. Jahrhunderts hielt und eine ganze Ära Szymborska ausgerufen hat. Darum unter ihrem Einfluss, vielleicht denkerisch, philosophisch und in jeglicher anderen Hinsicht, aber nicht auf seine sehr wortverspielten Gedichte bezogen. Das sicher nicht. Der gehört in jedem Fall zu den von ihr doch beeinflussten Autoren, und ich denke also, niemand, der heute in Polen Gedichte schreibt, wird sich von ihr lossagen können.
Sie haben uns ja was rausgesucht, damit wir mal auch eine Idee kriegen, wie Szymborska eigentlich klingt. Wollen Sie uns das mal erzählen, was Sie da rausgesucht haben, uns dann auch vortragen?
Ja, das möchte ich sehr gerne. Ich habe ein Gedicht, das ich sehr liebe, ausgesucht. Und zwar spricht sie mit einer großen Verwunderung in diesem Gedicht und beschreibt eigentlich ist es ein doppeltes Liebesgedicht. Sie werden gleich hören, warum und an wen. Aber ja, mit einer großen Verwunderung angesichts des Lebens. Sie scheute sich ja nie vor großen Vokabeln und heißte sie eigentlich lebenslänglich. Also da war nie etwas Kleines, keine Wortverspieltheit, nichts dergleichen. Sehr klar, relativ direkt und hochabstrakt. Und ja, dieses wunderbare Gedicht, ich möchte es so lesen, dass ich ein paar Verse auf Polnisch lese und das folgt dann abwechselnd mit der Übersetzung. Es ist ein etwas zusammengestrichenes Gedicht, um nicht so lange zu lesen. Es heißt Urodzony, eigentlich der Geborene, übersetzt in einer wunderbaren Übersetzung von Renate Schmidgall, übrigens als geboren, aus verschiedenen Gründen natürlich nachvollziehbar. Also Urodzony, więc to jest jego matka, ta mała kobieta, szerooka sprawczyni, łódka, w której przed laty przypłynął do brzegu, to z niej się wydobywał na świat, na niewieczność. Geboren. Das also ist seine Mutter, diese kleine Frau, grauäugige Urheberin, das Boot, in dem vor Jahren er am Ufer ankam. Aus ihr trat er hervor in die Welt, in die Unewigkeit. Sama go pochwyciła znajomą mi skórę, przywiązała do kości ukrytych przede mną. Sie fing ihn selbst ein in die Haut, die ich kenne, band ihn an Knochen, die sich vor mir verstecken. Urodzony, więc jednak i on urodzony, urodzony jak wszyscy, jak ja, która umrę, syn prawdziwej kobiety, przybysz z głębin ciała, wędrowiec do Omegi. Geboren, also ist auch geboren, geboren wie alle, wie ich, die ich sterben werde. Sohn einer wahren Frau, Ankömmling aus der Tiefe des Leibes, Wanderer nach Omega. Zrozumiałam, że uszedł już połowę drogi, ale mi tego nie powiedział, nie. To moja matka, powiedział mi tylko. Ich begriff, dass den halben Weg bereits gegangen war. Doch das hat mir nicht gesagt, nein. Sagte mir nur, das ist meine Mutter.
Dagmara Kraus, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Sie haben ja gesagt, das war eine Übersetzung von Renate Schmidt-Gall. Sonst haben wir ja auch viele Übersetzungen von Karl D. Decius. Wie gelungen finden Sie das? Lesen wir tatsächlich Wisława Szymborska, wenn wir diese Übersetzungen lesen?
Sehr gelungen. Aber wissen Sie, ich übersetze ja selber. Ich komme nicht umhin, immer irgendwo noch selber reinzupfuschen. Ich bitte Renate Schmidt-Gall an dieser Stelle um Verzeihung. Aber ja, so ist das manchmal. Selbstverständlich sind beide Übersetzer und die Übersetzerin Renate Schmidt-Gall ganz großartige Vermittler der polnischen Sprache und der polnischen Poesie.
Also Dagmara Kraus, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für den schönen Vortrag in Deutschlandfunk Kultur zum 100. Geburtstag der polnischen Lyrikerin und Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska. Beim Surkamp Verlag sind ihre Anregungen für angehende Literaten erschienen. Titel: Sie sollten dringend den Kugelschreiber wechseln. Und es gibt einen Sammelband mit ihren Gedichten, der ebenfalls beim Surkamp Verlag herausgekommen ist. Auf unserer Krimi-Bestenliste, da gibt es immer wieder tolle Entdeckungen, zum Beispiel aktuell die schottische Autorin Mary Paulson Ellis. Ihr Debüt, Die andere Mrs. Walker, war ziemlich gefeiert worden. Da ging es tief hinein in die Geschichte Edinburghs und um die Vergangenheit. Geht es auch in ihrem aktuellen Buch, genauer um den Ersten Weltkrieg. Das Erbe von Solomon Farthing heißt dieser neue Krimi, und Jurymitglied Sonja Hartl verrät uns, was ihr so gut daran gefällt und an welchem größeren Projekt Mary Paulson Ellis mit ihren Krimis arbeitet.
Neue Krimis.
Ein ehemaliger Soldat stirbt in einem Pflegeheim in Edinburgh und in seinem Beerdigungsanzug findet man 50.000 Pfund. Das ist ein Fall für den Erbenjäger Solomon Farthing. Sobald jemand ohne Testament und bekannte Erben stirbt, begibt er sich auf die Suche nach den nächsten Verwandten. Hat er sie aufgespürt, drängt er ihnen einen Vertrag auf, der ihm eine Provision von dem Erbe garantiert. Also macht er sich auf, mehr über den Toten herauszufinden. Voriges Jahr hat Mary Paulson Ellis mit Die andere Mrs. Walker hierzulande die Krimibühne betreten. Nun folgt Das Erbe von Solomon Farthing. Und wieder erzählt sie auf verschiedenen Zeitebenen. Dieses Mal geht es zurück in den November 1918. In Frankreich wartet eine kleine Gruppe britischer Soldaten auf das Ende des Krieges. Von Anfang an sind zwei Dinge klar. Es gibt eine Verbindung von ihnen in die Gegenwart. Und nicht alle werden den November 1918 überleben. Die Frage ist nur, wer wird sterben? Und wieder sind es die kleinen Dinge, die hier den Weg weisen. Ein Pfandschein, ein blauer Anzug oder ein Mützenabzeichen. In der Gegenwart hat Solomon es verloren. 1918 ist es Anlass blutiger Auseinandersetzung. Mary Paulson Ellis erkundet in ihrem Kriminalroman die Beziehungen zwischen Vätern und ihren Söhnen. Es geht um Männlichkeit, Mut und die Folgen des Krieges. Alles ist verwickelt erzählt, aber letztlich fallen dann die einzelnen Teile ineinander. Besonders gut gefallen haben mir die kleinen, oftmals witzigen Verweise auf den Vorgängerband. So ermittelt nach Margaret Penny nun Solomon Farthing. Und Farthing ist die Bezeichnung einer ehemaligen Münzeinheit, die ein Viertel des alten Penny wert ist. Das alleine hat mich schon ein bisschen vergnügt. Dazu aber bezeichnet man mit Farthing auch etwas, was nicht sehr viel wert ist. Und ungefähr so sieht sich Solomon auch selbst. Und diese kleinen Hinweise sind auch mehr als eine Spielerei. Dafür gibt es einfach zu viele von ihnen. Ich glaube, Mary Paulson Alice knüpft mit ihrem Kriminalroman langsam, aber beständig ein kriminelles Netz um Edinburgh. Ihr nächstes Buch hat als Titelfigur jemanden namens Emily Noble. Und da wird es wohl kaum ein Zufall sein, dass es hier bereits eine Polizistin namens Noble gibt. Ich jedenfalls bin gespannt, wie es weitergeht in dem Edinburgh der Mary Paulson Alice.
Sonja Hadl macht also Lust auf. Das Erbe von Solomon Farthing von Mary Paulson Alice aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Katrin Bielfeld und erschien es ist im Ariadne Verlag und neu auf Platz 10 unserer Juni-Krimi-Bestenliste. Und die gesamte Liste, die finden Sie auch auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu Krimis haben, dann schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die indische Schriftstellerin Anuradha Roy ist für ihre inzwischen 5 Romane mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. 2 ihrer Bücher sind inzwischen auch auf Deutsch erschienen. Jetzt gibt es einen ganz neuen Roman von ihr zu entdecken. Ton für die Götter heißt er und Tanja Lieske hat ihn schon gelesen. Was ist denn damit gemeint? Ist das der Ton, mit dem man töpfern kann?
Genau, der ist es. Und es gibt natürlich auch einen Töpfer dazu, der heißt Elango. Und er stammt aus einer sehr langen Tradition von Töpfern, lebt ein sehr bescheidenes Leben, muss auch Rikscha fahren. Aber dennoch gibt es Hinweise darauf, dass wir es mit einem begnadeten Künstler zu tun haben. Und so geschieht es auch. Elango töpfert ein überlebensgroßes Pferd und das ist ein Liebesgeschenk an eine junge Frau. Sie heißt Zora und jetzt wird es interessant, denn diese Zora ist Muslima und wir befinden uns im Indien der 1980er Jahre und das ist eine Zeit, in der es immer wieder zu Pogromen kam gegen die muslimische Bevölkerung.
Also der Töpfer ein Hindu, die junge Frau eine Muslima, da bahnt sich ja schon Schlimmes an. Eine ganze Menge Herzschmerz in diesem Buch.
Ja, so hört es sich an. Das denkt man auch, wenn man es aufschlägt. Aber Anuradha Roy hat tatsächlich was anderes im Sinn. Wir haben es hier mit einer ganzen Menge an Traumata zu tun. Und ihr ist es wichtig zu beschreiben, wie sowas passiert, wie die Leerstellen entstehen im Herzen und im Kopf, wenn ein junger Mensch sowas erlebt. Und sie hat eine Schreibweise gefunden, in der sie das uns auch vermittelt. Erzählt wird dieser Roman nämlich nicht von Elango, sondern von einer Schülerin dieses Töpfers, Sarah. Und es gibt auch einen erheblichen zeitlichen Abstand. Wir sind gut ein Jahrzehnt später. Sarah hat ein Stipendium bekommen an einer englischen Universität und sie erzählt das Ganze im Rückblick.
Das heißt, wenn sie die Schülerin von Elango war, dann ist sie quasi diejenige, die dieses Drama des Paares und auch das Pogrom aus nächster Nähe miterlebt hat.
Genau so ist es. Und wenn ich jetzt das Trauma erwähnt habe, man weiß es nicht ganz genau, aber es gibt Hinweise und Andeutungen darauf, dass Sarah sich schuldig fühlt, dass sie vielleicht sogar unwissend, wie sie war, das Ganze in Gang gesetzt hat durch ja ein Gespräch mit einer Nachbarin, die als sehr zwielichtige Person gezeigt wird und dass dieses Gespräch möglicherweise sogar den Ausschlag gab für den Mob und den Vandalismus, den wir dann erleben.
Und wie löst Anuradha Roy das erzählerisch?
Sehr unaufgeregt in der Sprache, aber eben mit vielen Leerstellen im Plot. Ich habe immer so an tektonische Platten gedacht, die Erlebnisse, diese Inseln, in denen sich die einzelnen Menschen befinden, berühren einander, entfernen sich dann wieder und das Wichtige passiert eigentlich in den Leerstellen dazwischen. Und wir als Leserinnen, als Leser sind da sehr gefordert. Es gibt so Deutungsmuster, die überall dem liegen und die gilt es zu entziffern.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann treffen sich diese Sarah und der Töpfer Elango viele Jahre später in England wieder.
So ist es. Das wäre jetzt eigentlich der klassische Plotpoint, an dem alles gelöst wird. Aber auch hier bleibt so eine Art von Rätsel. Sie schreibt, etwas schien sich zu verschieben, zu seufzen und seinen richtigen Platz zu finden. Das denkt Sarah, als sie den Elango sieht. Aber was sich da verschiebt, was seufzt, was seinen richtigen Platz findet, das bleibt wieder unausgesprochen. Wir müssen raten.
Also das klingt nach einem Roman mit unheimlich viel Subtext und Andeutungen, die man auch irgendwie entschlüsseln können muss.
Genau so ist es. Ich kann jetzt mal meine Deutung lesen. Ich glaube, dass da viel unterdrücktes Begehren mitschwingt. Ich glaube, dass die Schülerin Sarah ihren Meister, ihren Lehrer auch liebt, dass da einige erotische Spannung mit am Werk ist. Aber so ganz genau weiß man es nicht. Und ich halte es gut für möglich, dass jede Leserin, jeder Leser da was anderes reinliest.
Also Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass es eben auch um Kunst, um Ton geht und um dieses Pferd, was der Elango da töpfert. Was hat das alles für eine Bedeutung?
Ja, Ton, liebe Andrea Gerg, ist natürlich das göttliche Material an sich. Es gibt ja zahlreiche Götter, die ihre Wesen, uns Menschen, aus Ton erschaffen. Und wir haben es hier natürlich auch mit dem Bildnis eines Künstlers zu tun, der Schöpfergott ist, der über sich hinauswächst. Und der Moment, an dem Elango sein Pferd zum ersten Mal sieht, das ist wirklich eine Passage, ja, wo sie sich auch ein bisschen Pathos, ein bisschen Emotion erlaubt. Er steht da sprachlos und denkt, war das wirklich sein Werk? Konnte ein Mensch sowas geschaffen haben?
Aber man muss wohl einiges wissen, um das alles zu verstehen. Hat das Pferd denn sonst noch irgendeine Bedeutung?
Ehrlich gesagt, war ich da auch auf das Nachwort der Autorin angewiesen. Sie klingt sich in einen alten hinduistischen Mythos ein. Da gibt es wohl ein Pferd, das sich unter dem Ozean bewegt, das Feuer spuckt und das in den Zyklus der Fruchtbarkeitsgöttin Shiva eingebettet ist. Was ich wohlgemerkt hatte, ist, dass es starke Metaphern gibt. Also viel Feuer und Wasser, was durch diesen Roman hindurchgeht. Zerstörung und Leben, könnte man sagen.
Also offenbar ein sehr reiches, aber auch forderndes Buch. Das kann ich mir nicht so gut am Strand vorstellen, oder? Muss man schon konzentriert lesen?
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist eine Lektüre lieber ohne Sand, lieber im Sessel bei Licht. Man muss sich tatsächlich etwas konzentrieren und etwas mitdenken.
Tanja Lieske über den neuen Roman der indischen Schriftstellerin Anuradha Roy, Ton für die Götter, übersetzt aus dem Englischen, hat Werner Löcher-Lawrence das Buch, und erschienen ist es beim Luchter Handverlag für 22 Euro. Über 30 Jahre lang hat Oliver Zille die Leipziger Buchmesse geprägt. Nach dem Mauerfall hat er sich um die Neuausrichtung der zweitgrößten deutschen Buchmesse gekümmert, und seit 2004 war er als Direktor quasi das Gesicht der Messe. Gestern wurde bekannt, dass Oliver Zille sich zum Jahresende verabschieden will, aus persönlichen Gründen, heißt es. Aber das hat auch viele in der Branche ein bisschen stutzig gemacht, und für uns hat mein Kollege Maximilian Kubal nachgehakt. Was hast du denn herausgefunden?
Also ich habe gestern mich tatsächlich ein bisschen umgehört und habe mit 6 Personen gesprochen. Eine davon wollte gar nicht mit mir reden, aber immerhin 5 dann doch. Und wegen dieser persönlichen Gründe waren ganz viele auch echt in Sorge. Und ist Oliver Zille womöglich krank oder gibt es irgendwas in seiner Familie oder so? Aber das scheint alles eher nicht der Fall zu sein.
Sondern was ist dann der Fall?
Es gibt Differenzen zwischen Zille und der Leipziger Messe GmbH, wie mir verschiedene Leute berichtet haben. Übereinstimmend haben die Quellen gesagt, es habe einen Streit um die Ausrichtung der Messe gegeben. Ein Zitat: Wir erleben hier das Ende eines Disputs um den Inhalt und die Ausrichtung der Leipziger Buchmesse.
Also das, worüber auch jetzt nach der dreijährigen Pause durch Corona gesprochen wurde. Wo geht's eigentlich hin mit der Messe, oder was ist damit gemeint mit Ausrichtung?
So bis ins Allerletzte konnte ich das nicht herausfinden. Da waren die Informationen nicht ganz konkurrent, und bevor ich jetzt spekuliere, lasse ich das lieber. Aber am Ende des Tages geht's natürlich irgendwie immer auch ums Geld, und so auch hier. Die Frage, die im Raum steht, ist: Geht es bei der Buchmesse zuerst um die Literatur oder doch eher ums Geldverdienen? Und für die Messe GmbH in Leipzig ist die Buchmesse wohl die wichtigste Einnahmequelle, die Cash Cow. Und da gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen darüber, wie stark diese Cow zu melken ist.
Und da hat offenbar dieser Streit zum Zerwürfnis geführt.
So scheint es, genau. Denn der Zeitpunkt an sich ist ja auch ungewöhnlich. Jetzt im Sommer anzukündigen, dass Zille zum Jahresende aufhören wird. Mir haben mehrere Quellen gesagt, dass im Dezember, wenn er wirklich aufhört, eigentlich die Messe für 2024 schon fertig sein muss, also die Messe schon gelesen ist. Ein Abschied im Guten, den würde man wahrscheinlich anders ankündigen und anders terminieren.
Und mit wem hast du so gesprochen?
Das kann ich nicht sagen. Alle Personen, mit denen ich gesprochen habe, haben mich um Vertraulichkeit gebeten. Aber es waren durchweg Leute aus dem Literaturbetrieb, die also tendenziell eher Oliver Zille und dessen Positionen nahestehen. Niemand aus dem kaufmännischen Bereich oder aus dem Bereich der Leipziger Messe. Aber alle Quellen, mit denen ich gesprochen habe, betonen, wie wichtig Zille ist und war in seinem Wirken von 30 Jahren. Eine Person sagte: Das ist ein wahnsinniger Schlag. Ich sehe keine Person, die ihn irgendwie ersetzen könnte.
Na, dann wird uns das Thema wohl noch eine Weile begleiten, Maximilian Kubal. Vielen Dank für diese Hintergründe zum Rücktritt von Oliver Zille, der mehr als 30 Jahre lang die Leipziger Buchmesse geleitet hat.
Straßenkritik.
Ich bin Lilly Hoffmann. Ich bin hier gerade in Rom im Familienurlaub und genieße hier das gute Wetter und die Geschichte der Stadt. Und es ist wirklich sehr herrlich. Allerdings ist es sehr warm. Und in der Wärme kann man sich auch mal über ein Buch in eine andere Welt versetzen. Zum Beispiel ins ganz kalte St. Petersburg 1942 bis 1944. Da spielt nämlich mein Lieblingsbuch. Es geht um die Leningrader Blockade. Also da haben die Nazis die Stadt eingekesselt und keiner kam raus aus der Stadt. Und dann erzählt es von einem Abenteuer von einem eigentlich kriminellen jungen Mann, der den Auftrag vom Bürgermeister kriegt, 12 Eier zu besorgen. Also während ich das gelesen habe, habe ich wirklich geweint und gelacht. Und es ist irgendwie dramatisch, aber so lustig und toll erzählt. Das kann ich sehr empfehlen zu lesen.
In Rom liest Lilly Hoffmann den Roman Stadt der Diebe von David Benioff, erschienen beim Heine Verlag in einer Übersetzung von Ursula Maria Mössner. Als Taschenbuch kostet es 12 Euro. Seit gestern wird in Klagenfurt am Wörthersee wieder um die Wette gelesen, um den Ingeborg-Bachmann-Preis. 12 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich dem Publikum und den oft ziemlich harten oder manchmal auch haarsträubenden Diskussionen der Jury. Miriam C. aus der Lesart-Redaktion ist für uns vor Ort. Miriam, wir haben ja gestern schon gesprochen, als gerade der erste Kandidat gelesen hat. Und es schien ja doch ein ziemlich vielversprechender Auftakt gewesen zu sein. Ging das denn auch so auf dem Niveau weiter?
Ja, natürlich durchwachsen immer so ein Tag, aber ich habe einen wirklich tollen Text über das Putzen gehört. Das klingt wirklich komisch, aber Valeria Gordeev, die kennt man noch überhaupt nicht, die hat zumindest noch kein Buch veröffentlicht, die hat gestern einen Text gelesen, Er putzt, hieß der. Und er hat sich eben mit diesem eigentlich ja banalen Vorgang beschäftigt, eine Oberfläche zu reinigen, Ordnung zu schaffen, aber das eben mit so einer sprachlichen Sorgfalt, auch mit einem leisen Humor und mit einer wirklich literarischen Hingabe, dass da so herrliche Sätze bei rausgekommen sind.
Kalkflecken kann man nur gern haben. In seiner Wohngemeinschaftsküche bekommt er nur selten Gelegenheit, sich mit Kalkablagerungen zu beschäftigen, weil er sie meistens schon entfernt hat, bevor sie zur Reife gelangen, während sie hier um die leckenden Armaturen herum eine regelrechte Küstenlinie entstehen lassen. Von der Mischbatterie über die Abtropffläche, die Rinden und Mulden umspielen bis zur Kante der Spülbeckenvertiefung.
Ja, und allmählich wird dann in diesem Text eben immer deutlicher, dass dieses akribische Putzen auch so eine Strategie des Erzählers ist gegen die Überforderung, gegen die Verrohung, auch gegen das ganze Chaos in der Welt.
Klasse, das hörte sich an wie so eine Schmutzlandschaft, auch irgendwie ganz interessant, ja, genau. Wie man auf so eine Idee kommt. Ist das denn schon eine Favoritin vielleicht sogar für den einen der Preise? Es gibt ja nicht nur den Ingeborg-Bachmann-Preis, der am Sonntag vergeben wird.
Genau, insgesamt 4 Preise hat die Jury zu vergeben. Für mich wäre Valeria Gordeev wirklich eine Favoritin. Also auch die Jury hier in Klagenfurt, die hat sich ganz angetan, auch begeistert richtig von diesem Text gezeigt. Und der Text, muss man sagen, hat auch eigentlich alles, was so nötig ist, um bei diesem Wettbewerb erfolgreich zu sein. Er ist eben sprachlich sehr fein gearbeitet. Er hat so ein überraschendes Moment, ne, dieses Putzen, oh, das hat man irgendwie noch nicht gehört, so was Originelles. Und es ist eben auch ein Text, der so genau angelegt ist auf diese 25 Minuten maximale Leselänge. Also es kommen ja immer wieder auch Autorinnen oder Autoren, die so Auszüge oder Zusammenschnitte aus Romanen lesen, an denen sie gerade arbeiten, oder aus Romanen auch, die ein paar Monate später erscheinen und die dann schon fertig sind. Und das hat sich in den letzten Jahren als gar nicht so gute Strategie erwiesen, weil man eben doch bei diesen Zusammenschnitten dann immer viele verschiedene Themen hat, ein paar lose Enden in diesem zusammengeschnipselten Text und da wirkt dann manchmal so eine richtig als Kurzgeschichte angelegte Geschichte oder so ein Text, der wirkt dann einfach runder.
Und so haben ja auch schon ein paar, die extra für den Wettbewerb quasi produziert haben, passgenau, die haben tatsächlich auch gewonnen, wenn wir an Katrin Passig zurückdenken. Jetzt ist ja gestern noch ein Autor aufgetreten, der schon zum zweiten Mal da war, Andreas Stichmann. Der hat am Mittwoch bei uns hier im Programm noch gesagt, dass er seinem Auftritt da ganz gelassen entgegensieht. Wie kam er denn an mit seiner Lesung?
Ja, leider gar nicht so gut. Und ich muss sagen, ich war wirklich froh, dass ich ihn auch noch gehört hatte, wo er sagte, na, ich gehe da eigentlich ganz gelassen ran. Und dass er eigentlich auch so ein gefestigter Autor schon ist. Er sagte, glaube ich, im Interview bei uns, sagte er auch sowas wie, na, er ist sich, wenn er einen Text vorliest und in die Öffentlichkeit geht, da ist er dann schon so gefestigt, auch in seinem eigenen Urteil über den Text, dass ihn eigentlich so eine Kritik nicht mehr total umhauen kann. Denn es ist so bei Andreas Stichmann was passiert, was ja halt einfach hier passieren kann bei diesem Wettbewerb. Es kommt ein etablierter Autor, eine etablierte Autorin und muss dann doch mit irgendwie ziemlicher Kritik hier wieder das Spielfeld verlassen. Andreas Stichmanns Text Verwechslung hieß der, der war gut gemacht. Da ging es um so einen 65-jährigen Mann und während einem Krankenhausaufenthalt stellt er so langsam fest, na, ich habe irgendwie den Anschluss an die Gegenwart verloren, ich gehöre irgendwie langsam zum alten Eisen. Und der Text war, glaube ich, der Jury einfach ein bisschen zu unspektakulär. Also vielleicht, das waren auch so Argumente, ein bisschen zu perfekt, schon ein bisschen zu glatt. Also ich fürchte, Andreas Stichmann hat auch bei seinem zweiten Auftritt hier nicht allzu gute Preischancen.
Und wir haben ja auch gestern schon darüber gesprochen, dass es auch zwei Neuzugänge in der Jury gibt. Wie haben die sich denn geschlagen? Also waren das gute Diskussionen?
Ja, absolut. Eigentlich die ganze Jury hat hier produktive, faire, spannende Diskussionen und eben diese beiden Neuzugänge, Thomas Stressle und Mito Sanyal, die finde ich gute Ergänzungen und auch Gewinne für die Jury. Stressle, der Literaturwissenschaftler ist, hat zum Beispiel eine sehr analytische, aber auch respektvolle Art, Kritik zu üben. Und Sanyal, die ist ja selbst auch Kulturwissenschaftlerin. Sie spricht aber hier interessanterweise viel öfter aus der Perspektive auch eine Autorin, Sanja schreibt ja auch selbst Romane, manchmal, das fand ich auch lustig, erst adressiert sie zum Beispiel auch richtig die Autorin, den Autor, der gerade gelesen hat und ja noch mit im Raum sitzt, also sie stellt dann keine direkte Frage, aber sagt dann so, na, das hast du dir wahrscheinlich auch schon so gedacht oder das hast du wahrscheinlich bewusst so gemacht. Und thematisch, und sie thematisiert einige Male, das fand ich auch stark, so auch ihre eigenen Voraussetzungen für die Lektüre eines Textes, also warum spricht genau sie ein bestimmter Text an oder eben nicht. In der Diskussion zu Andreas Stichmann wurde zum Beispiel einmal diskutiert, ob der Text was von Loriot hat und Mito Sanyal sagte dann darauf, vielleicht lasse genau deshalb sie dieser Text so kalt.
Ich glaube, ich hatte aber eben so ein Aha-Erlebnis, als du gesagt hast, Loriot, da erkennt man alles wieder. Ich erkenne bei Loriot nichts wieder. Ich verstehe den Humor von Loriot auch nicht wirklich. Ich langweile mich da immer bei. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht genügend dieser Menschen kenne. Und wahrscheinlich ist das die Sache mit dem Text. Wenn es genügend Berührungspunkte gibt, kann ich die Dinge füllen, die mich rätselnd übrig lassen.
Also dieser Gedanke, dass man eben immer mit bestimmten Voraussetzungen und auch Prägungen an einen Text geht, das finde ich, das von so einer Jurorin zu sagen, die in so einer gewissen Machtposition ja auch ist in dieser Situation, finde ich eine starke Aussage. Mhm.
Gerade liest ja Sophie Klieeisen. Was gibt's denn heute sonst noch für Highlights?
Ja, ich bin gerade aus der Lesung von Sophie Klieeisen rausgeeilt hier hoch ins Studio. Die hat gerade vom Neubau des Berliner Stadtschlosses, eben vom Neubau des Humboldt-Forums gelesen. Bin ich sehr gespannt, war ein sehr reportagiger Text. Und ich freue mich heute aber noch besonders auf Jacinta Nandi, eine britische Autorin, die schon lange, seit über 20 Jahren in Berlin lebt. Und die ist auch Stand-up-Comedian-Beispiel und die ist einfach unglaublich witzig. Also ich hoffe, dass die heute den Tag mal so ein bisschen aufmischt.
Miriam am C live aus Klagenfurt, wo es also offenbar noch spannend bleibt. Morgen am Samstag kommt die ganze Lesart aus Klagenfurt ab 11 Uhr und natürlich werden wir auch im Programm von Deutschlandfunk Kultur berichten, wer dann am Sonntag die Preise bekommt.